Am 9. Jahrestag der Ermordung von Halit Yoshka begann die Kampagne Black Box Verfassungsschutz. Die Kampagne geht davon aus, dass nur öffentlicher Druck dazu beitragen kann, Aufklärung in den Zusammenhang von staatlichen Institutionen und NSU zu bringen. Als durch Presseberichte bekannt wurde, dass der hessische Verfassungsschutz mutmaßlich wusste, dass am 6. April 2006 in Kassel ein Anschlag geplant war, da sprach der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier von einer ungeheuerlichen Unterstellung. Ungeheuerlich sei aber laut Blackbox Verfassungsschutz nicht die Forderung nach Aufklärung, sondern die Verdunkelung, die nicht nur in Hessen bis in die Regierungsspitze hinein betrieben wird. So kann man es auch auf der Website von Blackbox Verfassungsschutz lesen und ich spreche jetzt mit George Kaplan. Hallo.
Ja, hallo.
Ihr heißt Blackbox Verfassungsschutz. Eine Blackbox ist ein Bild dafür, dass man zwar irgendwie weiß, was reingeht und sieht, was rauskommt aus dieser schwarzen Kiste, aber was in der Kiste passiert, das weiß man nicht. Wenn wir hier auf den Verfassungsschutz und seine Verwicklungen auch gerade mit dem NSU blicken, wie undurchsichtig ist diese Blackbox tatsächlich?
Naja, Sie haben das Bild ja relativ gut beschrieben. Diese Blackbox existiert nach wie vor. Es gibt immer kleine Einblicke, die man unter Umständen da hineinnehmen kann. Also nach dem NSU-Prozess und auch nach den verschiedenen NSU-Untersuchungsausschüssen wissen wir natürlich über die Widersprüche, in die sich Mitarbeiter verstrickt haben, aber auch über die Akten, die in den NSU-Untersuchungsausschüssen besprochen worden sind, wissen wir einiges über die Arbeitsweise der Geheimdienste in den 90er Jahren und kennen auch sozusagen durchaus die internen Einschätzungen von anderen Behörden, also vom Bundeskriminalamt, die das damals gesagt hat, der Verfassungsschutz wirkt auf die Nazi-Szene, insbesondere in Thüringen, als Brandbeschleuniger. Wir wissen von der Straflosigkeit, die sich V-Leute des Verfassungsschutzes, derer sie sich sicher sein konnten, etc. etc. Das heißt sozusagen, es gibt in dieser Phase, die es nach der Selbstenttarnung des NSU gegeben hat, gab es bestimmte Einblicke, aber die Geheimdienste haben natürlich mit den Schredderaktionen, mit den geheimen Haltungserklärungen und so weiter dafür gesorgt, dass das einzudämmen und sozusagen dafür zu sorgen, dass wir das gesamte System Verfassungsschutz eben nicht durchdringen können. Das ist so.
Ja, wenn wir da gerade auf einige Personen im Verfassungsschutz blicken, die auch in Beziehungen zum NSU-Netzwerk standen, beziehungsweise damit unter auch tief irgendwie verwickelt zu sein schienen, einer der markantesten Fälle ist da eben die Verwicklung in den Mord an Halit Yoshka. Dabei sticht auch besonders der V-Personenführer Andreas Temmer heraus, der bei dem Mord anwesend war. Der behauptet zwar nichts mitbekommen zu haben, nicht den Knall, noch habe er den toten Halit Yoshka bemerkt. Mehrere Gutachten zu diesem Fall bewiesen aber das Gegenteil und für Andreas Temmer hatten seine Verknüpfungen im Mordfall sehr wenige bis eigentlich gar keine Folgen. Nun könnte man meinen, dass der Verfassungsschutz eigentlich vertrauenswürdig sein möchte oder zumindest die eigenen Reihen, sagen wir mal, sauber zu halten. Was denkt ihr oder was denken Sie, welches Interesse hat da der Verfassungsschutz daran, Personen wie Temme weiter zu schützen?
Naja, das hat die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat es vor mittlerweile 7 Jahren mal sehr drastisch ausgedrückt. Nils Minkmar hat damals geschrieben, die Dienste dienen nur sich selbst. Deswegen ist es wichtig, sie aufzulösen. Also es ist diese Mischung aus Schützen dieser Institutionen gegen öffentliche Kritik. Und es ist aber auch ganz konkret sozusagen dieses alte Geheimdienstprinzip Quellenschutz vor Strafverfolgung. Also Sie haben jetzt das Beispiel von Andreas Temme genannt. Es gibt ja noch viele, viele andere. Also es gibt Ralf Marschner, der als V-Mann ein mutmaßliches Tatfahrzeug damals angemietet hat, bei dem Mundlos mutmaßlich gearbeitet haben soll, der Quartiergeber in Zwickau für den NSU gewesen ist. Also es gibt noch viele, viele andere, die auch unmittelbar um den NSU herum waren, die mutmaßlich entweder von den Morden, von den Bewaffnungen, von dem Aufenthalt des NSU-Kerntrios gewusst haben. Und die Dienste sind bestrebt, sich selbst zu schützen, aber auch eben davor zu schützen, dass etwas über ihre Arbeitsweise bekannt wird. Und das effektivste Mittel ist, Öffentlichkeit zu verhindern. Und mit diesen Argumentationen, die dann immer gebetsmühlenartig wiederholt werden, also Geheimhaltungsinteresse, übergeordnetes Staatsinteresse etc. sozusagen, kann man das eben auch relativ, ja, kann man das effektiv machen. Und man sieht das eben, also einige von den Verantwortlichen haben Sie, hast du ja auch genannt, Volker Bouffier, damals Innenminister, heute Ministerpräsident, aber auch für die einzelnen Verfassungsschützer gilt das, dass dieser Ausschluss von Öffentlichkeit dazu führt, dass es im Prinzip eine komplette Verantwortungslosigkeit und auch eine Straflosigkeit gibt. Also die größeren Fische, die fallen nach oben, also bei den Geheimdiensten ist quasi Schwerkraft außer Kraft gesetzt, während eben die kleinen Lichter wie Andreas Temm als V-Mann-Führer in eine andere Diensteinheit versetzt werden. Und das sind nicht Einzelfälle, sondern das ist ein strukturelles Problem. Also es gibt beispielsweise eine kleine Anfrage im Bundestag, ich glaube von der Linksfraktion, weiß ich jetzt nicht genau, die mal gefragt haben, wie viele Disziplinarmaßnahmen es nach der Selbstenttarnung des NSU im Bundesamt für Verfassungsschutz gegeben hat. Und die Antwort ist, in den ersten Jahren gab es 3 und danach gibt es keine einzigen mehr. Also obwohl in den Prozessen, in den Untersuchungsausschüssen ja immer wieder auch Tatsachen bekannt geworden sind. Also dass das Schreddern vorsätzlich erfolgt ist, dass Leute vor den Ausschüssen gelogen haben und so weiter. Das alles ist eben unter diesem Geheimhaltungsschutz. Kann das einfach weiter so passieren? Deswegen sagen wir, die einzige Art und Weise, wie man damit umgehen kann und das beenden kann, ist tatsächlich die Geheimdienste aufzulösen.
Wie ist denn dann eigentlich mit den Aktenschredderern umgegangen worden? Gab es da irgendwelche Strafen für diese Personen, die vorsätzlich die Akten geschreddert haben, beziehungsweise das in Auftrag gegeben haben?
Ja, also das hat sehr lange gedauert, weil der damals, also die Person, die das angeordnet hat, Deckname Lothar Lingen, immer geleugnet hat, dass das mit Vorsatz geschehen ist, auch vor dem NSU-Untersuchungsausschuss. Ist dann später ein Protokoll aus einer Polizeivernehmung bekannt geworden, wo er ganz offen darüber geredet hat, weil er eben auch davon ausging, und das ist bezeichnend, dass ihm nichts passieren kann und dass er sozusagen mit den Polizisten offen reden kann. Und da hat er gesagt, naja, wenn man das eben vernichtet, dann verhindert man, dass weitere Fragen gestellt werden. Und der ist tatsächlich mit einer Geldbuße von 3.000 Euro davon gekommen. Das ist einer der wenigen, die überhaupt irgendeine Konsequenz daraus. Und das muss man sich wirklich mal vor Augen führen. Also der hat tatsächlich die Akten der zentralen V-Leute im NSU-Komplex vernichtet, damit Strafverfolgung verhindert, eine systematische Aufklärung, wie der NSU entstehen konnte, welche Rolle, also wie viel Geheimdienst, wie viel Verfassungsschutz im NSU gesteckt hat. Das hat dieser Mann systematisch verhindert und kommt quasi mit diesen 3.000 Euro davon und das Verfahren wird eingestellt.
Es gibt sehr viele vermeintliche Verfassungsschützerinnen, die bekannt wurden, auch im Gespräch um den NSU-Komplex. Was sind aus eurer Sicht weitere Verwicklungen, die aus eurer Sicht viel zu wenig behandelt werden?
Naja, das ist ja, also die Frage ist tatsächlich, was in diesem Strafverfahren auch überhaupt aufgeklärt werden kann von diesem Komplex. Das ist ja sozusagen so ein grundsätzliches Problem. Tatsächlich sozusagen, was nach wie vor der Aufklärung hart ist, tatsächlich sozusagen, was steht in den Akten. Wir haben Geheimhaltungsfristen, zum Beispiel im Fall von Temme gibt es einen internen Untersuchungsbericht vom Verfassungsschutz, der hat eine Geheimhaltungsfrist bis 2134. Das heißt, das werden wir nicht mehr erfahren, was da drin steht, und das werden auch viele Generationen nach uns nicht erfahren. Das heißt sozusagen, das ist eigentlich das Erste, was passieren müsste. Eine unabhängige Untersuchung, also nicht Verfassungsschützer untersuchen sich selbst, sondern eine unabhängige Stelle, die Zugriff auf alle Akten hat und sozusagen einen, Konsequenzen daraus. Das ist sozusagen das, was als nächstes ansteht. Opferentschädigung ist sozusagen eine Frage. Diese V-Leute haben teilweise schwere Straftaten gegen Dritte begangen. Also Michael See, auch ein V-Mann, der nicht im NSU-Prozess geladen worden ist, obwohl das die Nebenklage beantragt hat, ist wegen zweifachen versuchten Totschlags verurteilt worden. Die Opfer sind nicht entschädigt worden, weil diese V-Leute ihre Honorare quasi unter der Hand bekommen haben. Carsten Schepanski ist ein ähnlicher Fall. Der hat mittlerweile in Brandenburg gesagt, dass das Opfer entschädigt wird. Also das sind die Sachen, die auf einer strukturellen Ebene anstehen. Und es gibt andere Konsequenzen, die, glaube ich, anstehen. Und das ist die Frage sozusagen, wie geht man, solange sie nicht abgeschafft sind, mit den Geheimdiensten im Alltag um? Die Geheimdienste streben in die Bildungsinstitutionen, präsentieren sich als Arbeitgeber auf Jobmessen für Jugendliche. Und da muss es, glaube ich, von der Zivilgesellschaft ein ganz klares Signal geben, mit diesen Institutionen arbeiten wir nicht zusammen. Das sind, glaube ich, sozusagen so die zentralen Aufgaben. Und auf der anderen Seite muss man jetzt, wo auch die Aufmerksamkeit mit dem Ende des NSU-Verfahrens in München sicher auch zurückgehen wird, die Presseöffentlichkeit weniger Aufmerksamkeit auf die Aufarbeitung des NSU-Komplexes lenkt, ist die Frage, was passiert eigentlich mit den V-Leuten, die eben nicht angeklagt sind. Es gibt ja auch nach wie vor bei der Bundesanwaltschaft Ermittlungsverfahren, die weiterlaufen, wo zumindest die Befürchtung besteht, dass diese Leute straffrei ausgehen, weil man versucht hat, bestimmte Leute aus dem Verfahren rauszuhalten. Das sind alles Sachen, wo Verjährungsfristen laufen, wo wahrscheinlich in den nächsten 2-3 Jahren klar ist, dass die Straffreiheit, die es bis jetzt gegeben hat für deren Handeln, dann auf Dauer gestellt ist. Und ich glaube, das ist die Aufgabe sozusagen für eine kritische Öffentlichkeit, das im Blick zu halten. So einen habe ich genannt, Ralf Marschner, alias Primus. Aber da gibt es ja auch noch weitere sozusagen, wo ja wichtig ist, dass man jetzt mit dem Ende des Verfahrens nicht aufhört, weiter daran zu arbeiten.
Genau, soweit auch George Kaplan von Blackbox Verfassungsschutz. Hier auch wiederum die Haltung zu sagen, das Ganze ist kleinen Schlussstrich. Vielen Dank an dich.
Vielen Dank.
Ja, vielen Dank fürs Interview. Tschüss.
Ciao. Ciao.